Herzlich willkommen bei Highflyer, eurem Podcast für persönliche und finanzielle Weiterentwicklung. Ich freue mich total, es ist die 10. Folge und dass du immer noch an meiner Seite bist, zeugt von deinem Durchhaltevermögen. Herzlich willkommen, Marco, mein Name ist Christian.
Hi Christian, herzlich willkommen auch von mir. Schön dabei zu sein und ich freue mich genauso wie du, es ist die 10. Folge. Wir haben unser erstes kleines Jubiläum, wir sind zweistellig. Und ich finde es eine gute Möglichkeit, das mal als Anlass zu nehmen und einfach mal endlich zum Punkt zu kommen, dass wir wirklich konkret über Investitionen sprechen. Ich finde, wir haben in den letzten Folgen ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet, viel über Mindset, viel über, wie sollte man eingestellt sein für die Investition, aber noch nicht so richtig, was kann man tun? Und das machen wir heute in der Jubiläumsfolge.
Richtig, aber genau das war der Inhalt. Erstmal so ein bisschen die Grundlage schaffen, um auf dieses Level hinabzusteigen. Was treibt uns eigentlich so mental, ne? Wir fangen wieder einfach an, würde ich sagen, mit unserem Wochenhighlight.
Gerne.
Weil ich das eigentlich total geil finde. Und mein Wochenhighlight beziehungsweise am Aktienmarkt ist, gut, wir nehmen jetzt heute den 21. März zum Stichtag, so ein bisschen einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was die letzten Wochen so passiert ist. Also ich habe zum Beispiel, wie du ja schon weißt, eine bestimmte Aktie erworben, weil ich darauf total abgefahren bin und weil mich das total getrieben hat, und zwar in Richtung Drohnenentwicklung in die Zukunft. Und das ist, glaube ich, heute mal ein schönes Beispiel, um den Zuhörer auch zu zeigen, wie schnell eigentlich man glücklich und traurig oder beziehungsweise emotional zugleich sein kann. Und deswegen ist es immer wichtiger, ist heutzutage auch, gerade wenn es um das Thema Geldanlage geht, seine Emotionen komplett auszuschalten. Long story short, ich habe eine Aktie erworben im November um die $9, $9, $10 Flugdrohnenhersteller aus China. Die sind mittlerweile schon so weit, dass sie Testprojekte in Schweden und Norwegen haben, dass da schon irgendwie Amazon-Logistikpakete ausgeteilt werden. Und die Aktie ging dann innerhalb von 3 Monaten auf über $130, also hat sich verdreizehnfacht. Und da war ich relativ happy, muss ich ehrlich sagen, nur um da noch immer die Reißleine zu ziehen, beziehungsweise wenn du an ein Unternehmen glaubst, dann sichert man sich sowas ja meistens ab und man bleibt ja meistens in den Großteil der Anlage drin. Aber was dann natürlich passiert ist, bei so einem Wachstum, das natürlich nicht organisch ist, sondern heutzutage sind halt nun mal viele Leute, die keine Ahnung von Börse haben und einfach sagen, ach geil, das Ding wird ewig laufen. Und dann ist es aber abgestürzt, weil halt die Großinvestoren, sag ich mal, ausgestiegen sind oder weil es auch ein paar unternehmenstechnische Sachen gab, die nicht so gut liefen jetzt am Anfang. Und das ist, glaube ich, so die Sache, warum wir heute mal sagen wollen, okay, reine Aktien sind immer eine schöne Sache, aber um wirklich langfristig sich davon so ein bisschen zu lösen oder, sage ich mal, um einzusteigen, gibt es noch ein paar andere Dinge, mit denen man auf jeden Fall ruhig schlafen kann. Weil das sind so Sachen, das muss man aushalten. Wenn man mal schnell irgendwie aus, weiß nicht, 1.000 Euro 12.000, 13.000 macht und dann sind es nur wieder 3.000, dann würden andere sagen, okay, ich komme nicht mehr klar, ich nehme mir einen Strick. Und um sowas zu umgehen, schauen wir mal heute, ne Marco, dass wir was auf die Beine stellen, was für jeden irgendwie dabei ist. Hast du Bock?
Ja, ich habe auf jeden Fall mega Bock. Aber bevor wir jetzt weitergehen, lass mich doch kurz mal fragen, wie hat sich das denn weiterentwickelt? Also du hast jetzt erzählt, die ging bis $130 hoch, ist dann abgestürzt und was ist seitdem passiert? Also wie hast du das jetzt verarbeitet? Was hast du seitdem gemacht? So, du hast gesagt, deine Emotionen gingen hoch und runter und kannst du es noch ein bisschen weiter erläutern?
Ich muss dazu sagen, das war auch ein kleiner Zock für mich. Also bin jetzt nicht so der Investor, der in jede Aktie sehr viel Geld reinsteckt, um zu wissen, okay, das wird langfristig nach oben gehen, weil das hat einfach soliden, fundamentalen Wert, sondern es war ein kleiner Zock von mir. So, und trotzdem, nichtsdestotrotz ist es ja dann so, man freut sich natürlich, wenn es Geld mehr wird, und wenn es weniger wird, wird man traurig, so nach dem Motto, gerade bei so einem Zocks. Und ich habe dir aber auch dann privat schon erzählt, wenn du dich noch erinnern kannst, ich habe mich abgesichert, ein bisschen abgesichert. Bei $60 habe ich die erste Tranche verkauft in Höhe von, weiß nicht, 20-25% der Position, die ich da investiert habe. Und habe danach rumgemeckert, ne, von wegen, scheiße, jetzt geht's hier noch höher. Und dann waren wir bei $80, $90, $100, $120, $130. Und habe mich dann ein bisschen geärgert und dachte mir, okay, aber gut, der Großteil des Geldes ist ja noch drin, ne? Und dann kam es aber zu diesem besagten Tag, wo halt auch wieder ein angeblicher Insider in dem Hauptgebäude von dem Unternehmen war. Und sage ich mal einfach, negative Presse und negative Publik gemacht hat. Ne? Und dadurch ist diese Aktie, das ist von einem Shortseller, ein Shortseller-Bericht gewesen, der natürlich darauf aus ist, das Unternehmen zu diskreditieren. Das Ding ist nach unten gepfeffert an einem Tag auf $40 und ich war letzten Endes froh, dass ich meine Position so abgesichert habe. Ne? Aber auch wieder da, lange Rede, kurzer Sinn. Emotional, was hat es mit mir gemacht? Es war so ein bisschen auf und ab, weil das nicht relativ üblich ist, dass du so schnell am Aktienmarkt, also das ist klar, Aktien sind volatiler als ein Sparbuch oder als alle anderen Geldanlagen, aber dass du so schnell dein Geld vermehren und versenken kannst, ist eigentlich bei reinen Aktien nicht so möglich, eher so bei Optionen oder halt aber generell bei so einem kleinen Unternehmen kann das halt schon passieren. Von daher, was hat es mit mir gemacht? Muss ich schon sagen, ja, ich war nicht ganz emotional gelöst. Aber im Nachhinein ist das ja auch wieder so eine schöne Sache. Man lernt durch jedes Invest, das du machst. Durch jedes Investment lernst du. Und das ist das Schöne daran.
Ja, ich finde, da kann man auch eine coole Lehre draus ziehen, dass du sagst, okay, wenn sie von 9 Dollar, wo du eingestiegen bist, auf 60 gestiegen ist und du da einen Teil einfach verkaufst zur Absicherung, ist ja schon mal super gemacht. Wenn sie komplett runtergeht, bist du plus minus null. Wenn sie weiter steigt, hast du immer noch deine restlichen 75% oder was noch drin sind, kannst noch mehr mit rausnehmen und hast jetzt 2.000 Euro plus gemacht, hattest ein bisschen Herzschmerz zwischenzeitlich, aber im Endeffekt bist du hier mit einem positiven Ergebnis raus oder hast, selbst wenn jetzt alles schief gehen sollte, keinen Verlust gemacht. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, wenn man mit Aktien handelt, so Aktien sind, wenn wir jetzt von den Optionen einfach mal weggehen, sind die halt wirklich so das risikoreichste am Markt. So aus einfacher Anlegersicht, der jetzt nicht sich irgendwie krasser spezialisiert, sind Aktien halt so das risikoreichste. Und ich habe das auch in ähnlich gemacht. Ich habe mir auch mal eine Aktie gesucht und bin dabei bei, wo bin ich eingestiegen? Ich glaube 20 Euro. Und die ist jetzt mittlerweile bei 70, also habe ich halt auch meinen Wert verdreifacht. Und ich bleibe aber auch weiter drin, weil ich denke, die wird noch weiter steigen. Aber wenn es runtergehen sollte, ist das Geld halt auch weg. So, wenn da jetzt irgendwie, die wird abgelöst durch einen Konkurrenten, der frisst die auf, habe ich Geld verloren. Von daher, klingt immer geil, ja, ich habe mein Geld verdreifacht, aber muss man halt echt aufpassen. Und bevor wir jetzt weiter drauf eingehen, wir haben bis jetzt noch keine Aktiennamen genannt, werden aber nachher ein paar Beispiele bringen. Kurzer Disclaimer, dass wir hier, dass es keine Beratung sein soll. Also, wenn ihr wirklich eine Beratung in dem Sinne haben wollt, geht zu eurem Bankberater oder
kommt zu mir. Kommt zu mir vor Ort.
Genau, da ist das alles rechtlich abgesichert. Wir erzählen jetzt hier einfach nur von unseren Erfahrungen. Könnt ihr euch Beispiel dran nehmen oder auch nicht. Wir berichten nur, wie wir Erfahrungen gemacht haben und von daher keine Beratung in dem Sinne.
Es gibt ein paar Tricks und Kniffs, auf die muss man achten. Und wenn du langfristig irgendwie schnell Geld machen willst, dann musst du dich halt mit der Materie viel mehr beschäftigen. Aber wenn du einfach nur eine vernünftige Vermögensstrategie haben möchtest, die bei jedem Menschen funktioniert, bei jedem, dann ja, hör einfach zu und lest dich darin selber ein oder lass dich beraten und dann wirst du wenigstens den Durchschnitt der Menschheit, sage ich mal, übertreffen. Und das sollte jeder, glaube ich, als Ziel haben.
Ja, und wir sagen auch immer dazu, wir haben jetzt diese kleinen Zockereien gemacht, aber das macht ja nur einen Bruchteil unseres Anlagevermögens aus. Also, wie wir es schon immer sagen, macht einen schönen Mix, streut euer Risiko und könnt ja mal weiter drauf eingehen. Wie sieht dein Depot aus? Also, kannst ja mal berichten, so wie ist es verteilt? Welche Anlagearten nutzt du am meisten? Erzähl doch mal.
Es ist letzten Endes so ein bisschen typabhängig, muss man immer sagen. Ich bin sehr, sehr risikoaffin. Heißt natürlich auch, dass ich kurzfristig mehr negative Schwankungen in Kauf nehmen muss, aber wahrscheinlich langfristig, sofern die Weltwirtschaft weiter steigt und die Menschen immer konsumieren werden. Das sind ja auch immer meine beiden Argumente, die ich in Kundengespräch mit reinnehme, um die davon zu überzeugen, dass halt ja Aktien und so Sinn machen. Aber langfristig dadurch halt wahrscheinlich mehr Erfolg generieren werde, dass ich so risikoaffin bin. Und deswegen muss ich bei mir sagen, es ist wirklich dreigeteilt oder viergeteilt sogar. Ich habe immer diesen berühmten Notgroschen, den wir schon erwähnt haben. Sind immer ein bisschen so 10%, 12%, 13% in dem Dreh habe ich als Notgroschen beziehungsweise als Liquiditätsreserve. Also ich packe das jetzt mal unter ein Brett. Nicht, was ich nicht nur im Portemonnaie habe, sondern was ich insgesamt so als Bargeldreserve habe. So um die 10-13% so in dem Dreh habe ich auf dem Konto. Und eigentlich der Rest des Geldes ist zu, ja, die restlichen 87% oder 85% oder 90%, die sind angelegt. Und davon wieder von diesem Teil ist der Großteil angelegt halt im Aktienbereich. Also ich würde mal auch wieder sagen, davon 80%, 85%. Das muss man aber auch bei mir unterteilen in Fonds und in Aktien. Ja, und dann muss man einfach sagen, okay, ich mache das so, dass ich parallel monatlich bespare. Und zwar in Fonds, die ich mir raussuche, die zu meiner Risikokategorie passen, beziehungsweise für die ich mich auch interessiere. Das ist auch immer für mich ein wichtiger Punkt. Das sollte jeder Mensch machen. Jeder sollte nicht nur in das investieren, wo er denkt, was viel Geld bringt, sondern was einen auch interessiert. Also wenn ich mich für Technik interessiere, dann sollte ich mich darin belesen. Denke ich, das ist die Zukunft? Denke ich, das ist mein Hobby? Beschäftige ich mich damit privat? Das macht enorm was mit den Menschen, habe ich langfristig gemerkt, bei mir auch in der Kundenberatung. Die gehen dann auch, die machen das dann auch selber zum Teil. Ich habe viele Kunden, die dann sagen nach einem halben Jahr, ich bin jetzt kein Banker oder kein Profi oder kein Broker oder wie auch immer, aber vielen Dank, Herr Kuhnert, dass Sie mich da ein bisschen belehrt haben. Ich kümmere mich jetzt so ein bisschen selber drum. Und es macht mich dann so stolz, weil ich dann sagen kann, ja, das, genau da soll es hingehen. Die Leute sollen selber so ein bisschen Bock drauf haben. Und von daher habe ich sehr viele Werte halt in den Bereichen, die mich interessieren. Und aber auch da, der Großteil, muss ich einfach sagen, der Großteil liegt in Fonds und ETFs. weil ich da einfach mal langfristig eine bessere Planbarkeit habe, als wenn ich jetzt nur in zwei der Aktien investiere. Also das sind so die Hauptzutaten. 13% Liquidität, 85% in Wertpapiere, darunter halt 90% in Aktien, 80% und der Rest liegt auch in Anleihenprodukte, also in Krediten, an Kreditinstitute oder an andere Unternehmen. Weil das sind so die Werte, muss man auch immer ganz klar sagen, die schwanken nicht so doll. Und wenn ich mal doch Geld brauche, weil ich mir jetzt was kaufen möchte oder weil ich in Urlaub möchte oder was auch immer und mein Notgroschen reicht mir nicht, dann kann ich sagen, gut, dann nehme ich die schwankungsarmen Produkte, die ziehe ich aus dem Markt raus. Wenn die mal 1-2% plus machen oder 1-2% minus, ist das quasi wie null, ne? Und ziehe die aus dem Markt raus und wandle die wieder in Geld um. Und davon kaufe ich mir dann halt meine Konsumgüter oder wie auch immer. Also so kann man eigentlich sagen, so kann man heutzutage gut investieren und so fahre ich schon seit 6 Jahren, ist jetzt noch nicht so die mega lange Linie, aber es sind ja trotzdem schon einige Krisen da reingekommen in den 6 Jahren, gab es schon 2 große Krisen, sage ich mal, fahre ich mega, mega positiv damit.
Das klingt gut, also ich kann ja mal von meiner ungefähren Aufteilung berichten, so ich habe noch ein bisschen mehr auf dem Konto, so bei mir ist ungefähr, ja schätzungsweise 50-50, liegt aber auch mehr daran, dass ich jetzt als Student noch nicht so die Einnahmen hatte und den Großteil eigentlich so im Tagesgebrauch brauche. Aber es wird halt auch immer mehr auf der Depotseite. Und im Depot selbst sind halt großteils Mischfonds, die halt einige Aktien drin haben, aber auch einige Anlageprodukte. Und von daher im Endeffekt, bei mir sind es aktuell so, ja, 50% Barreserve, 30% Aktien, 20% sonstige risikoärmere Produkte. Aber ich würde mal sagen, wir haben jetzt schon wieder sehr viel mit Zahlen um uns geworfen und mit allgemeinen Sachen. Gib doch mal konkrete Beispiele. So, du hast gesagt, wenn man jetzt da irgendwie Interesse hat und wir wollen ja heute wirklich den Leuten sagen, was für Produkte haben wir, dass ein bisschen greifbarer wird. Aber welche Fonds oder welche Bereiche sind denn die dich interessieren und wo du was empfehlen kannst?
Ja, also empfehlen ja wie gesagt wieder nicht, ne? Aber damit wir hier nicht in die Beratung, aber ich weiß schon, was du meinst. Also machen wir es mal wirklich glasklar. Okay, also ich arbeite immer mit Grundbausteinen. Grundbausteine sind bei mir immer Produkte, die weltweit investieren. Das kann sein irgendwie ein Flossbach von Storch, das kann sein ein MSCI World, gemischt mit den Emerging Markets dazu. Also es sind für mich Grundbausteine, ne? Ich habe immer einen relativ großen Baustein irgendwie, der liegt in weltweit investierenden Fonds oder in ETFs zum Teil. Da muss man ja auch immer nochmal unterscheiden. Darauf kann man ja auch mal irgendwie später nochmal drauf eingehen, was da die Unterschiede sind. Denn jedes hat seine Vor- und Nachteile definitiv und jedes hat auch seine Daseinsberechtigung. Aber das sind immer so meine Grundbausteine. Ja, immer so ein weltweit investierender Fonds oder mehrere weltweit investierende Fonds. Und darauf hinaus baue ich immer Spezialitätenprodukte. Und es ist bei mir zum Beispiel aktuell extrem übergewichtet, muss ich einfach mal sagen, sind es Freizeitentwicklungsfonds. Also es sind Fonds, die sich darüber investieren, wie sich die Freizeitentwicklung in den Ländern entwickelt, dass man nicht mehr so auf dem Fußballplatz spielt und Fußbälle kauft, sondern eher vorm Computer hockt oder vor Amazon und Netflix. Also das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, okay, da findet ein Wandel statt. Das ist für mich sehr stark übergewichtet. Ganz klar Technologie. Technologie, einen Technologiefonds zum Beispiel, davon habe ich auch mehrere im Depot, da kann man sich auch einfach ganz einfach mal schlau machen, indem man das recherchiert, da gibt es auch unbegrenzt viele, sage ich mal, im Technologiebereich.
Ja, gerade auch in der aktuellen Zeit macht es ja total Sinn, dass es, oder ist ja mega gut für dich, dass du das übergewichtet hast, diesen Wandel der Freizeit von Outdoor zu Indoor, weil durch Corona ist natürlich, kann ich mir vorstellen, da hat es einen guten Schub nach oben bei dir gegeben, hast du quasi genau definitiv, richtig. Ja. Antizipiert, sage ich mal, weil jetzt ist halt einfach die Möglichkeit, im Fußballverein oder sonst wo draußen Sport zu machen oder im Fitnessstudio, geht krass runter und die Leute müssen sich irgendwie zu Hause in der Freizeit beschäftigen. Von daher, denke ich mal, hast du hier auf jeden Fall den richtigen Riecher gehabt und klar, ich glaube auch, dass es in Zukunft noch weiter in die Richtung gehen wird.
Ja, definitiv. Man muss auch immer nur sagen, aber das ist halt immer auch wieder Anleger-Risikosache. Wenn du halt nur so eine Werte hast, dann werden die natürlich auch irgendwann ein bisschen runtergehen. Das ist ganz normal. Also es gibt so ein Prinzip, das besagt, egal in was du investierst langfristig, es gibt immer Jahre, in denen der eine profitiert und in denen der andere profitiert. Es gibt immer Jahre, in denen Technologie 2, 3, 4 Jahre gut läuft und dann geht es bergunter oder das stagniert und dafür geht irgendwie, weiß ich nicht, Konsumgüter oder Industriegüter laufen wieder besser. Oder irgendwelche Emerging-Produkte oder so. Ne? Also da muss man immer sagen, ich bin da halt sehr positiv eingestimmt, was das Thema angeht. Und ich werde auch immer mal, weiß ich nicht, alle paar Jahre ein bisschen was da rausnehmen und sagen, okay, dann schichte ich wieder ein bisschen was um. Aber ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seine eigene Strategie entwickeln oder, sage ich mal, so ein bisschen herauskitzeln. Für den sowas zu kompliziert ist, für den rate ich wirklich einfach zu sagen, schnapp dir ein Mischprodukt oder schnapp dir einen Fonds oder einen ETF oder zwei, drei von mir aus, die einfach nur Basis investieren, die in die Welt investieren, die in Fonds, in Anleihen investieren und in Aktien. Also nur Aktien würde ich auch immer sagen, langfristig ja, mittelfristig auf gar keinen Fall. Einfach aus dem Grund, weil sie einfach schneller crashen können. Das ist Fakt. Ja, als irgendwelche Zinsprodukte. Ja. Das ist Fakt. Oder genauso wie, was heute ja auch an Wert gewinnt, sind immer mehr so ein bisschen Kryptowährungen oder Peer-to-Peer-Geschäfte. Einigen wird es jetzt was sagen und einige nicht. Das sind auch, sage ich mal, risikoreiche Produkte, die man aber auch nicht außen vor lassen sollte heutzutage, in die man auch definitiv investieren sollte zu kleinen Beträgen. Und ich rede hier nicht von 10%, sondern vielleicht 1, 2, 3%. Ja.
Dazu jetzt zu dem, was du gerade erzählt hast. Ich kenne die meisten Sachen, so mir sagt das alles was. Aber es gibt sicherlich einige Leute, die jetzt komplett auf dem Schlauch stehen, die sich so sagen, hä, Krypto, P2P, Emerging, was ist das alles? Also du hast vorhin mehrfach Emerging oder Emerging Markets erwähnt. Kurz mal dazu eine Erklärung, was es damit auf sich hat.
Also Emerging Markets beschreibt mehr oder weniger die Schwellenländer, die halt jetzt sich immer mehr den Industrieländern nähern. Also zum Beispiel irgendwie Indien oder Chile oder Nordafrika, zum Teil noch russische Gebiete. Das sind halt die Länder, die jetzt quasi immer stärker aufstreben oder beziehungsweise sich immer weiterentwickeln. Also wenn man jetzt heutzutage aus meiner Sicht Indien oder an China komplett vorbeifährt, macht man alles falsch, weil man merkt immer mehr, dass diese Länder sich so stark weiterentwickeln und so stark aus dem Boden sprießen und uns immer mittlerweile mehr als Deutsche oder als Amerikaner oder als Kanadier, also dieser westlichen Region, immer stärker beeinflussen auch. Ne? Man sieht es ja in den Alltagsprodukten. Vieles kommt aus Indien oder China. Ne? Und das ist früher so, haben wir da unsere Ingenieure hingeschickt, unsere klugen Leute, und jetzt brauchen die Leute uns gar nicht mehr dort vor Ort, weil die sind so mittlerweile weiterentwickelt zum Teil, was man sich echt nicht erwartet. Und aus meiner Sicht sind das halt auch mal so Sachen. Emerging Markets sollte man immer mit auf dem Schirm haben. Das gibt halt viele Kunden, die sagen zu mir, die wollen das nicht, die glauben da nicht dran. Dann muss man das auch nicht machen. Aber es gibt immer mehr Leute, die sagen, ja, die bekommen das mit, dass das immer mehr an Wert gewinnt. Und von daher so Emerging Markets ist immer so ein Beiläufer, werden bestimmt die meisten auch immer schon mal gehört haben. Das ist immer so eine Beimischung wert auf jeden Fall.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Was hat es mit P2P auf sich?
P2P, das sind Kredite zum Beispiel an dich und mich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gebe einer Bank oder ich gebe einer Plattform 1.000 Euro, dann verleiht diese Plattform an Privatkunden wie dich und mich Kredite. Das heißt, der Marco fragt dann bei dieser Plattform oder bei der Bank an und sagt, ich brauche 1.000 Euro Kredit. Und ich gebe dir das in 2 Jahren wieder und zahle dir das ab. Dann gibt es Investoren, wie auch wieder, sage ich mal, mich oder jemand anderen, der dieser Bank oder dieser Plattform das Geld zur Verfügung stellt. Und das ist halt, das sind halt auch risikoreiche Geschäfte, weil da kann auch viel, sage ich mal, ausfallen. Und da muss man auch immer gucken, welche Regulatorik steckt dahinter, sage ich mal. Wenn man nur in eine Plattform investiert, wenn die pleite ist, ist man quasi sein Geld auch los. Ja, aber das sind halt auch immer mehr so Sachen, dass nicht nur Banken andere Leute, andere Menschen, Verbraucher und Endkonsumenten Geld geben, sondern auch mittlerweile andere größere Plattformen. Und das läuft dann über diesen Peer-to-Peer-Bereich. Ne? Also Verbraucher gibt Verbrauchern Geld sozusagen. Ne?
Ja, also kann man auch quasi sagen, wirklich so Privatpersonen an Privatpersonen, so Private-to-Private-mäßig.
Ja, ja. Genau, richtig.
Okay, macht total Sinn. Ist auch, finde ich, ein krasser Hinweis darauf, dass sowas immer mehr, immer größer wird, dass und die Banken halt immer mehr am Leiden sind, so die haben keine Geschäfte mehr, die so richtig Geld bringen, weil selbst solche Sachen wie Kredite, was ja früher wirklich nur über die Bank ging, mittlerweile kannst du dir richtig halt von anderen Privatpersonen Geld holen, wenn du selber Privatgeld brauchst, und da ist einfach nur so eine Plattform dazwischen, aber das ist halt keine Bank mehr. Das ist halt einfach ein krasses Beispiel dafür, wie sich die Märkte hier entwickeln, also
richtig, das ist enorm, wie sich das verändert.
Aber das sind halt mehr so diese Spezialgebiete. Wenn man da Bock drauf hat, ich habe auch einen Kumpel, der hat an sich bis jetzt nie viel mit Aktien am Hut gehabt, ist aber jetzt, fuchst sich da so ein bisschen rein, ist krass, hat sich krass über Kryptowährungen informiert und hat da jetzt einiges am Plus gemacht. Hat sich auch krass entwickelt in den letzten Monaten, so, ich habe es nur am Rande mitbekommen.
Krypto ist gut abgegangen, ja.
Jeder braucht also so ein Steckenpferd, und der hat es halt da gefunden, andere suchen sich es woanders.
Ja, man sollte halt echt darauf aufpassen, dass man viele Sachen nicht übergewichtet. Also wenn man jetzt hier ein bisschen Technik bei Aktien übergewichtet, ist das eine Sache. Aber wenn du sagst, ich kaufe irgendwie 50% von meinem Geld ist Krypto oder Gold oder Peer-to-Peer-Kredite, kann nach oben gehen, aber wird wahrscheinlich auch zu 99,99% in die Hose gehen. Das ist leider so. Von daher, wenn du dich vor allem nicht viel damit beschäftigst, ne, du müsstest dich tagtäglich damit beschäftigen, und selbst wenn du dich tagtäglich damit beschäftigst, gibt es immer noch Sachen, die der Markt halt einfach nicht vorhersehen kann, wie Corona. Es ist nun mal so. Hätten alle Corona vorhergesehen, hätten wir nicht so einen Einbruch gehabt in den Aktienmärkten und überall auf der Welt, ne? Das ist ja nun mal so.
Deswegen. Und wenn wir gerade kurz bei dem Beispiel bleiben, so, lass mich noch kurz was dazu sagen. Bei Kryptowährungen, so, man kennt, so die bekannteste Kryptowährung ist halt Bitcoin. Und die hat sich einfach krass entwickelt. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand irgendeinen Fehler im Bitcoin-Code findet oder da ist eine Marktlücke und es ist am Ende doch irgendwie, du kannst es dir irgendwo rausziehen und es ist nicht so sicher, wie man denkt. Die Aktie knallt von mehreren 10.000, 20.000, ich weiß nicht, wo wir gerade stehen, ich glaube 30.000 sogar, runter auf $3 und dann sind Milliarden einfach futsch.
Richtig, ja.
Von daher.
Ja, das ist, weil heutzutage die meisten Privatinvestoren halt auch am Markt sind, ne? Es werden immer mehr, ich sag mal, unwissende Leute, die am Markt irgendwie partizipieren wollen und davon teilhaben wollen, wie leicht es heutzutage ist, Geld zu verdienen, die sich da keine Ahnung haben, was das überhaupt ist, ne? Von daher, Augen auf bei der Geldanlage, ne? Aber was braucht's denn jetzt, Marco? Was braucht man denn jetzt eigentlich, um so eine Sachen zu machen, die wir beide machen?
Ja, gute Frage. Also quasi, wenn man noch gar nichts in dem Bereich gemacht hat und wenn man jetzt gerade frisch reinkommt, mit deinem Girokonto kannst du jetzt nicht wirklich am Aktienmarkt loslegen, sondern brauchst halt irgendwie eine weitere Form, nennt sich halt Depot. So haben wir auch schon oft drüber geredet, das Aktiendepot oder generell, das gibt's halt bei der Bank. So, du kannst deinen Kunden Depots andrehen für teures Geld. Nein, Quatsch. Gibt's aber auch in Online-Varianten. Dort könnt ihr dann quasi über den Banker, über den Broker oder über die Online-Plattform dann entsprechend Aktien oder Investments kaufen und verkaufen.
Ja, genau. Also es kommt halt immer auf das Depotmodell an. Ne? Wenn du dich beraten willst, wie Marc jetzt gerade schon gesagt hat, teure Modelle. Wenn du dich beraten lassen willst, dann musst du dafür bezahlen. Dann ist das Depotmodell natürlich teurer. Wenn du das alles selber machst, wenn du dich selber drum kümmerst und sagst selber, ich weiß, was ich tue und ich vertraue auf meinem eigenen Wissen, dann kannst du halt irgendwelche Online-Depots nehmen. Ne? Die gibt es überall. Die gibt es auch bei mir, bei der Commerzbank, bei Comdirect. Es gibt es überall. Die sind überall relativ preiswert. Ne? Ja, da muss man halt aber immer schauen. Es gibt nämlich unterschiedliche Gebühren. Da möchte ich einfach mal ganz kurz aufklären. Es gibt meistens drei verschiedene Gebühren. Ja, das eine sind, also jetzt sprechen wir erstmal nur über Fonds. Das eine sind diese sogenannten Ausgabeaufschläge. Das ist wie das Eintrittsgeld, ja, wie bei einer Versicherung oder wenn ich ins Kino gehe. Ich zahle erstmal was, ne? Das ist das Eintrittsgeld, bevor ich diese Anlage bekomme, zahle ich etwas. Es bewegt sich immer ursprünglich, ja, 1-5%, je nachdem, wie Aktien- oder Anleihenlastig die Produkte sind. Bei ETFs sind sie sogar meistens umsonst, da kommt dann immer nur die Börsengebühr dazu, weil du die halt nur über die Börse kaufen kannst. Ansonsten ist die zweite Gebühr, die Depotgebühr. Und da ist es halt meistens so, dass die bei Online-Depots umsonst ist, wenn du gewisse Trades tätigst. Also meistens ist es so, wenn du irgendwie einen Trade im Quartal tätigst, also einfach einen Sparplan, wenn der einmal im Quartal ausgelöst wird, ist das Depot umsonst. Ansonsten gibt es da auch Produkte, die irgendwie Depots, die kosten 0,1 bis 0,2 oder wie auch immer. Das ist das zweite, also Ausgabeaufschlag, Depotgebühren. Und das dritte sind die Managementgebühren. Und das sind die Gebühren, auf die man aus meiner Sicht immer am meisten so ein bisschen achten sollte. Die sind halt, ich will nicht sagen versteckt, die sind im Kursverlauf schon mit enthalten. Ne, von daher kann man auch nicht immer sagen, nur weil ein Produkt, eine Managementgebühr hoch ist, dass der Fonds schlecht ist. Meistens ist es ja auch so, dass da kluge Köpfe arbeiten und dass die den Fonds halt zum Erfolg bringen. Aber da sollte man trotzdem immer ein bisschen raufschauen, weil das sind die Gebühren, die werden intern berechnet. Das heißt, am Ende des Jahres sagt der Fondsmanager, ich habe für den Fonds jetzt hier 10 Milliarden Ertrag gebracht. Ich nehme jetzt, weiß ich nicht, eine halbe Milliarde raus. Das ist quasi die interne Gebühr eines Fonds. Das sind so immer die drei Gebühren, die sollte man sich einfach mal anschauen und dann nicht in Ohnmacht fallen, wenn ihr da euch zwischen, weiß ich nicht, am Ende des Tages zwischen 2-4% liegt im Jahr oder 1-2%, was auch immer. Man muss halt immer darauf achten, wenn der Fonds im Jahr 7-10% macht und ihr gebt da 1-2 ab, dann ist das immer noch besser als 0. Aber natürlich müsst ihr immer gucken, ob es vergleichbare gibt, die vielleicht ein bisschen günstiger sind oder die gleiche Performance entwickeln.
Ich muss sagen, klingt alles ein bisschen verwirrend, so hier eine Gebühr, da ein Aufschlag. Hast du denn für den absolut unbegnadeten Anleger, der jetzt frisch ankommt und uns beide fragt, hey, wie fange ich an? was wäre aus deiner Sicht ein cleverer erster Schritt?
Naja,
ein
cleverer erster Schritt wäre, wie gesagt, wirklich sich ein Basisinvestment zu suchen. Jetzt nicht gucken nach Spezialitäten, nach irgendwelchen Haustierfonds oder Autofonds oder Wasserstoff oder so Mist, sondern ich gucke mir einen breit aufgestellten Fonds an. Und da google ich entweder oder ich gehe zu meinem Banker. Ja, also wie was ich schon gesagt habe, da gibt es ja Tausende, also ohne jetzt irgendwelche genauen Sachen zu sagen. Er sollte breit aufgestellt sein, international. Er sollte mehrere Produkte enthalten, nicht nur Aktien, sondern zum Großteil auch oder zum mittleren Teil irgendwie Anleihen. Das kommt halt auf die Risikoneigung an. Und wenn du das erstmal hast am Anfang, dann bist du schon aus meiner Sicht definitiv 10-mal besser als der Durchschnittsmensch in Deutschland, weil du hast etwas, wo du mit langfristig definitiv keine Verluste erzielen wirst. Ne? Also jetzt natürlich vorausgesetzt irgendwie, jetzt gibt es keine Bürgerkriege und Weltkriege mehr und wir werden uns nicht alle ausrotten. Aber bei kleineren, mittleren Krisen da ist man einfach gut ausgestellt. Da kann man gut schlafen. Da kann ich aus ruhigem Gewissen sagen, das kann ich jedem ans Herz legen. Sucht euch etwas, was international aufgestellt ist und was vermutlich noch ein paar andere Inhalte hat als nur Aktien. Und macht das, wie gesagt, nur mit einem Teil des Geldes. Also Marco hat es jetzt irgendwie gesagt, 50%, das kommt natürlich darauf an, irgendwie viel Geld. Wie Marc schon gesagt hat, wenn du irgendwie ausgelernt bist und mehr Geld zur Verfügung hast, dann brauchst du nicht 50% in Bar, dann brauchst du nicht 50.000 auf dem Konto und 50 im Depot, dann kannst du auch ein bisschen mehr im Depot haben. Aber das ist halt, ja, das ist risikoabhängig. Aber such dir etwas, was breit aufgestellt ist und dann bist du erstmal glücklich am Anfang, definitiv.
Ja, so habe ich es quasi auch gemacht, seit ich bei der Bank angefangen habe. Da habe ich quasi das erste Mal mich damit überhaupt beschäftigt, so bevor ich bei der Bank angefangen habe. War ich auch noch nicht investiert, von daher auch absoluter Neuling. Und ich habe dann quasi auch so eigentlich angefangen, wie wir es schon in den vorherigen Folgen gesagt haben, kleine Investitionen, einen Teil meines Azubi-Gehalts einfach regelmäßig angespart. Das einfach wirklich, ich habe es nicht in einen, sondern in 3 oder 4 verschiedene Fonds gemacht, die aber alle, ähnlich wie du sagst, breit aufgestellt sind. Also die sind quasi entweder europaweit oder weltweit aufgestellt. Und solange jetzt keine weltweite Krise kommt und selbst mit, also wie jetzt Corona ist ja ein super Beispiel, selbst mit der Krise, es ist alles erstmal runtergegangen, so mein Depot war im Minus und deins ja auch. Aber es ging auch super schnell wieder hoch. Also wir sind ja mittlerweile schon wieder weit über den Werten, die wir vorher hatten, weil die Welt sich halt davon erholt. Und von daher, selbst wenn es jetzt kurzzeitig im roten Bereich war, hat es ja super schnell wieder Plus gemacht. Und von daher, mit genau diesen Anlagemöglichkeiten, breite Streuung, ist man gut unterwegs. Und da sind auch, wie wir es schon mal gesagt haben, 6, 7, 8% ist nicht weit hergeholt. Also das ist ungefähr solche Werte habe ich bei mir rausgeholt. Ich bin wirklich, du bist ja wirklich noch ein bisschen mehr im Detail. So hier nimm mal eine Aktie, da mal eine Aktie. Ich habe diese eine, von der ich vorhin erzählt habe, das ist bei mir die einzige reine Aktie. Der Rest sind alles Mischfonds. Und ich fahre super, das ist alles, ich brauche mir keine Gedanken machen, ich brauche nicht regelmäßig raufgucken. Es läuft vor sich hin, ich bin immer im Plus. Kann mal hier was rausziehen, mal da was rausziehen, komme super schnell ran. Und ja, ich habe zum Beispiel auch ein Depot bei der Commerzbank immer noch, weil klar, die Ausbildung da gemacht, habe aber die günstigste Variante, wo ich, wenn ich selber ein bisschen was mache, also direkte Anlage, dann brauche ich da keine Depotgebühr zahlen und brauche aber auch die Beratung nicht, weil kriege ich eigentlich alles selbst gebacken, ja.
Ja, von daher ist es halt wirklich genau, schaut, was könnt ihr selber, dann macht es selber und wenn ihr es nicht selber könnt oder wenn ihr euch nicht sicher seid, dann fragt jemanden oder, obwohl jemanden fragen heutzutage auch immer eine schlechte Wahl ist, weil viele Leute denken ja auch, die haben es einfach drauf und es sind einfach totale Spinner. Also wirklich am besten ist es wirklich sogar, macht euch selber so ein bisschen ein Bild. Bauchgefühl ist immer das eine, das ist immer sehr wichtig, aber auf der anderen Seite macht euch ein bisschen selber, also denkt ein bisschen mal darüber nach, was gibt es so und ist das an alles, was mir da erzählt wird, ist das der Realität. Und wie Marco jetzt gesagt hat, 6, 7, 8%, das ist durchaus sehr realistisch, aber es kommt auch da wieder darauf an, wie konservativ oder wie aktienlastig bin ich. Ne? Wenn ich sehr aktienlastig bin, dann sind so eine Sachen gar kein Problem, dann kann ich auch mal 10% im Jahr schaffen, ganz locker. Aber dann muss ich sowas auch langfristig aushalten können. Dann muss ich echt sagen, okay, wenn ich jetzt mal aus 10.000 6.000 nur mache, wenn ich 4.000 Euro verliere durch die Corona-Krise oder 5.000, dann geht es mir noch gut, wenn ich sowas überleben kann, im Kopfmäßig, dann bin ich auch langfristig gewillt, so eine Renditen zu erzielen. Ansonsten muss man immer schauen, dass man da immer mehr noch Sachen reinbringt, ja, die einfach risikoärmer sind, einfach die euch ein bisschen auffangen, die einen kleinen Puffer euch bringen und die euch nicht so ins Schwanken geraten lassen.
Ja, ich finde, damit haben wir es auch gut abgerundet. So, mir fällt jetzt gar nichts weiter ein, was wir dazu erzählen können. Ich glaube, du bist auch soweit durch. Wir hoffen, dass ihr jetzt damit einfach, wenn ihr Interesse dran habt und noch nicht angefangen habt und noch Scheu habt, dass euch das überzeugt habt, anzufangen. Ihr könnt es immer noch weiter fragen, schreibt uns eine Mail. Wie gesagt, so, wir sind stets dazu offen. Findet ihr bei uns in der Podcast-Beschreibung, bei Spotify oder allen anderen Podcast-Formaten. Und ja, damit sind wir heute durch und das war's von meiner Seite. Macht's gut.
Macht's gut auch von meiner Seite. Und ganz wichtiger Tipp am Rande, fangt an. Fangt heute noch an. Nicht morgen oder übermorgen. Heute. Bis bald. Ciao.
Ciao.